Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Unser Thema heute Morgen lautet die Bergpredigt, Regierungserklärung für das Königreich. Ich bin immer noch recht stolz, muss ich sagen, dieses kleine Dokument. Habe ich schon mal gezeigt, ich weiß. Aber ich habe gedacht, das passt heute noch einmal zu diesem Thema. Warum? Als meine Ehefrau und ich, als wir Schweizer werden wollten, durften, da mussten wir uns zwangsläufig mit dem Schweizer Recht befassen. Und wir mussten sogar einiges darüber lernen, auch auswendig lernen, um das dann auch umsetzen zu können. Wir mussten es nicht nur lernen, sondern wir wussten ganz genau, wenn wir Schweizer werden wollen, dann wollen wir auch das Schweizer Recht akzeptieren, uns darunter stellen und es auch mit fördern. Ne? Sonst hat es ja keinen Sinn, Schweizer zu werden. Ja, warum sage ich das? Weil bei der Bergpredigt ist das eigentlich ganz ähnlich. Es geht dabei um das Recht Gottes für das messianische Reich. Und es geht darum, dass wir dieses Recht Gottes lernen, dass wir es akzeptieren und dass wir es dann auch umsetzen mit der Hilfe des Herrn. Ich habe drei Hauptpunkte. Der erste lautet der Zusammenhang mit der Bergpredigt, den müssen wir erstmal erläutern. Dann der zweite Hauptpunkt wird sein, die Bedeutung der Bergpredigt. Und dann schlussendlich der dritte Punkt, die Anwendung der Bergpredigt. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Wir bleiben sowieso heute nur bei Kapitel 5. So der Herr will, werden wir dann ein andermal damit weiterfahren. Zunächst einmal der Zusammenhang mit der Bergpredigt. Was steht eigentlich vorher geschrieben oder welche Ereignisse haben sich vorher eben vollzogen, bevor der Herr Jesus auf den Berg gegangen ist? Man kann das lesen in Matthäus Kapitel 4, Vers 23 bis 25. Da steht, was vorher passiert ist. Nämlich, Jesus ist mit seinen Jüngern durch Galiläa gezogen. Er lehrte dort das Evangelium des Reiches, er heilte viele Kranke, Gelähmte, befreite Menschen von ihren Besessenheiten und so weiter. Und es folgten ihm natürlich viele Menschen, das heißt eine ganz große Volksmenge folgte ihm von Galiläa aus und der Dekapolis, sogar von Jerusalem und Judäa. Und von jenseits des Jordan etc. etc. Und dann, als diese Volksmenge ihm folgte, stieg der Herr auf einen Berg. Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann noch vielleicht Vers 28, 29. Und es geschah, als Jesus, Kapitel 7, Vers 28, 29. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie, wie einer der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Jetzt wollen wir das mal versuchen, so ein bisschen zu analysieren vom Zusammenhang her, was da passiert gewesen ist. Die Bergpredigt steht, das müssen wir zunächst festhalten, ganz in Bezug zum Evangelium des Reiches. Das möchte ich heute Morgen nicht mehr tun, das habe ich glaube ich schon zweimal getan, versucht zu erklären, was mit dem Reich gemeint ist. Mit dem Reich ist gemeint die himmlische Regierung auf dieser Erde im Königreich des Messias. Darum hat Jesus auch vorher gesagt in Kapitel 4 und Johannes der Täufer noch vorher in Kapitel 3, tut Buße, denn das Reich oder das Himmelreich ist nahe gekommen in der Person Jesu Christi. Das müssen wir also vor Augen haben. Es geht um das Evangelium des Reiches. Der Herr redet, das ist etwas anderes, was wir uns merken dürfen. Der Herr redet in erster Linie zu seinen Jüngern. Er unterrichtete sie, also das waren die 12 Apostel. Aber über sie hinweg verkündigte er natürlich auch der Volksmenge. Die waren ja dabei. Und darum sagen die am Schluss, oh, die ganze Volksmenge, wir haben noch nie so einen reden gehört wie diesen Mann. Aber er macht einen Unterschied. Er sagt zum Beispiel, das fällt schon auf, in der Seligpreisung, selig sind die. Und auf einmal sagt er, selig seid ihr. Wen meint er jetzt? Seine Jünger. Ja, ganz im Speziellen. Dann fällt uns auf, man könnte zunächst einmal denken, na gut, das ist ja nichts Besonderes, aber es fällt uns auf, dass der Herr für die Bergpredigt, darum heißt es ja Bergpredigt, auf einen Berg gestiegen ist. Ja, und dass er sich da hingesetzt hat, also etwas zur Ruhe kam und dann seine Jünger und das Volk unterrichtete. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, ja, warum ist er auf einen Berg gegangen? Ja, natürlich, zum Beispiel wegen der Akustik. Da war einfach eine bessere Akustik. Oder auch wegen des Überblicks. Man sah ihn besser und er sah die Volksmengen besser. Aber ich glaube, dass es nicht nur darum ging, auch, aber nicht nur. Ich glaube, dass das auch eine prophetische Bedeutung gleich hat in Bezug zu dem Reich, das er verkündigt, zu dem messianischen Reich. Ein Berg in der biblisch-symbolischen Sprache ist nämlich immer wieder auch ein Symbol für ein Reich. Zum Beispiel Babylon, das Weltreich Babylon damals, wurde auch in den Propheten als ein Berg dargestellt. Oder Assyrien und Ägypten werden auch als Berge dargestellt. Oder Samaria, der Berg Samaria, damit war das Samaria gemeint, aber auch als Berg dargestellt. Oder denken wir an die 7 Berge in der Offenbarung. Da wird ja die Auslegung gleich mitgeliefert. Die 7 Berge sind 7 Könige, beziehungsweise 7 Königreiche. Ja? Oder es ist die Rede vom Berg des Herrn, vom Berg Zion, im Danielbuch Kapitel 2, diese Statue, die da gezeigt wird, da heißt es dann über Jesus und über seine Macht, volle Wiederkunft, dass das wie ein Berg werden wird, sein Reich, der die ganze Welt erfüllt. Ne? Und vielleicht Jesaja Kapitel 2, Vers 2 zu nennen, im messianischen Reich wird der Berg des Herrn, so heißt es, die Spitze über alle Berge sein. Also ich glaube auch deshalb, in der symbolisch-prophetischen Sichtweise ist Jesus auf einen Berg gegangen, denn es ging ihm um sein Reich. Und dann gibt es ja noch so einen schönen Psalm in der Bibel, ich denke, den kennen Sie alle. Da geht es auch um das Reich und das wird auch in Form eines Berges symbolisiert. Psalm 15, da heißt es, Herr, und da ich lese das jetzt mal vor, Vers 1 bis Vers 5, und dann sehen Sie, das ist ja wie eine Vorschattung, eine prophetische Vorschattung auf die Seligpreisung oder sagen wir auf die Bergpredigt. Da lesen wir nämlich schon ganz Ähnliches. Und da sehen wir auch den Zusammenhang, ja, der Bergpredigt zum Alten Testament, wo ja schon das messianische Reich angekündigt war. Herr, wer wird in deinem Zelt weilen? Wer wird auf deinem heiligen Berg wohnen? also in deinem Reich, existieren dürfen. Jetzt kommt es. Und da hören wir die Bergpredigt. Der in Lauterkeit wandelt und in Gerechtigkeit wirkt, Wahrheit redet von Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, nichts Böses tut, seinem Gefährten und keine Schmähungen bringt auf seinen Nächsten, in dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Hat er zum Schaden geschworen, zum eigenen Schaden, so ändert er es nicht. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt gegen den Unschuldigen, wer dies tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Wer so lebt, darf auf meinem Berg wohnen, in meinem messianischen Reich. Da es um den Anbruch des messianischen Reiches, der Königsherrschaft des Messias geht, ist also der Berg von daher ganz praktisch auch ein angemessener Ort gewesen, wo der Herr Jesus Christus verkündigt hat. Und nun von diesem Zusammenhang her, den wir jetzt versucht haben zu erläutern, ja, es geht also um das messianische Reich. Kommen wir zum zweiten Hauptpunkt und das ist die Bedeutung jetzt der Bergpredigt. Wenn wir den Zusammenhang kennen, können wir eher auch die Bedeutung aufschlüsseln. Wenn es, wie wir gesehen haben, um das Reich, also um das Himmelreich geht, dann ergibt sich daraus, dass die Bergpredigt zunächst einmal dann diesbezüglich, ich sage zunächst einmal, diesbezüglich die Proklamation des Königs für die Herrschaft seines Reiches ist. Ja, hier. Der Schweizer Pott. Herr Lied, wenn Sie Schweizer werden wollen, befassen Sie sich mit dem Schweizer Recht. Das müssen Sie wissen, das müssen Sie kennen, dazu müssen Sie stehen, Sie müssen bereit sein, das zu erfüllen. Wenn Sie das nicht tun wollen, werden Sie nie Schweizer. Einfach. Wir hatten gesagt, Jesus verkündigte ausdrücklich, Matthäus Kapitel 4, das Evangelium des Reiches. Und das Evangelium des Reiches beinhaltet zunächst, nachher gibt es eine fortlaufende Offenbarung, aber zunächst, wir sind ja noch in Matthäus Kapitel 5, das ist ja ganz am Anfang vom Matthäus Evangelium, also das Evangelium des Reiches beinhaltet zunächst einmal Bedingungen, und zwar Bedingungen dafür, wie man in dieses Reich hineinkommen kann. Und wir lesen noch nichts von Gnade. Sie ist versteckt. Wir lesen noch nichts von dem Glauben oder der vollkommenen Gnade in Christus. Lesen wir noch nichts in der Bergpredigt. Es geht um Bedingungen. Und das finden wir zusammengefasst in Matthäus Kapitel 5, Vers 20 im Rahmen der Bergpredigt. Da sagt der Herr glasklar, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, also diese praktische Gesetzlichkeit, die ihr ja verkündigt in der Bergpredigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also wenn ihr das nicht auslebt, was ich euch hier sage in der Bergpredigt, und zwar noch viel mehr, als es die Schriftgelehrten und Pharisäer euch beibringen, kommt ihr da nicht rein. Darum überschreibt auch Scofield in der Scofield-Bibel die Bergpredigt unter anderem mit dem Titel Die Grundsätze der Regierung des Königs. Die Grundsätze der Regierung des Königs. Ferdinand Hahn, ist ein Ausleger, er schreibt über die Bergpredigt. Es bleibt nur die Möglichkeit Jesu Auslegung des Gotteswillens in dem Sinn als eschatologische Ethik zu begreifen, dass es um die Ordnungen der neuen Welt des anbrechenden Gottesreiches geht. Können Sie dem folgen? Also ist die Bergpredigt zunächst einmal ganz praktisch eine oder die Regierungserklärung beziehungsweise, sagen wir mal, die Verfassung für das theokratische Königreich, in dem Gott regiert. Jesus sagt, da wo ich regiere, gelten diese Regeln und diese Bestimmungen. Und das müsst ihr wissen. Es ist sein Regierungsprogramm. Es geht um seine Maßstäbe, die in diesem Reich gelten. Und zunächst einmal ist diese Bergpredigt dann deshalb gerade auch auf Israel und noch auf das Gesetz zugeschnitten. Der Herr Jesus spricht ja immer wieder über das Gesetz und er verfeinert das sogar noch. Er bringt das noch auf eine Spitze. Euch ist gesagt, ja, tu dies und jenes nicht, ich aber sage euch. Und da spitzt er es noch zu. Das erklärt uns die Bergpredigt. Sie soll uns oder sie will uns zeigen, was die eigentliche tiefe Absicht des Gesetzes ist. Nicht nur, dass man Gebote verfolgt, sondern dass sich Gottes Recht im Volk etabliert und das seine Auswirkungen hat auf den Nächsten. In Gerechtigkeit, im Eheleben, in Frieden stiften. Ja? In seinem Reich soll Frieden regieren und da kommen nur die rein, die auch diesen Frieden ausleben. Darüber hinaus, selbstverständlich, das werden wir dann auch versuchen zu tun, darüber hinaus kann man die Bergpredigt natürlich auch geistlich jetzt auf die Gemeinde Jesu heute anwenden. Es ist ja ewig gültiges Wort Gottes, die ganze Bibel, das ist klar. Also ziehen wir unseren Nutzen daraus. Aber, und das halte ich für sehr wichtig, wir sollten dabei berücksichtigen, um was es in erster Linie geht. Das haben wir jetzt erklärt, ja, um Israel und um das messianische Reich. Und dann sollten wir berücksichtigen, was nachher, das hat Jesus ja noch gar nicht verkündigt, was nachher die apostolischen Lehrbriefe nach Pfingsten für eine neue Heilszeit in Bezug auf die Gemeinde Jesu hinzufügen. Da kam ja dann noch ganz, 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 ganz vieles hinzu. Wir müssen ja nur mal die Briefe der Apostel lesen, was da alles noch dann zugekommen ist und auch ganz neue Ordnungen. Da sehen wir auf einmal, ja, das, was in der Bergpredigt zum Teil gefordert wird, ja, das haben wir ja schon. Das ist uns ja alles in Jesus gegeben, diese vollkommene Gnade. Ist fantastisch. Jemand hat deshalb die Bergpredigt auch als zweidimensional bezeichnet. Ob das so richtig ist, die Wortwahl, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Zweidimensional, also wir sehen in einer Dimension das, was wirklich damals gemeint war, Israel, beziehungsweise das Gesetz, Verfeinerung des Gesetzes für das Messianische, für den Einzug in die Regierung unseres Herrn und geistliche Anwendung natürlich auch für uns als Gemeinde Jesu. Und darum wollen wir uns jetzt diesem dritten Hauptpunkt zuwenden, die Anwendung der Bergpredigt auf uns. Ist mir klar, der Zeit halber jetzt kann ich jetzt wirklich nicht Vers für Vers eine Auslegung geben. Ich denke, das ist auch nicht nötig. Es darf vielleicht ja auch zu einer Anregung werden für Sie persönlich. Vielleicht spricht es Sie mal wieder an, dass Sie sagen, Mensch, ich möchte mal für mich so im stillen Kämmerlein die Bergpredigt durchnehmen und darüber meditieren. Also ich meine jetzt mit meditieren Gedanken machen im geistlichen Sinn, ja, nicht im buddhistischen Sinn, ne? Ist uns klar. Ja, ich möchte mal mir Gedanken darüber machen, was bedeutet es? Was bedeutet es, wenn der Herr Jesus sagt, glückselig sind die Armen? Dann bleibe ich mal still und dann forsche ich vielleicht mal, was meint er damit? Ja, die geistig Armen, geistlich Armen, die nicht hoch von sich denken, kann man so schön auf sich anwenden. Oder selig, glückselig sind die Barmherzigen oder die Friedensstifter. Und dann einfach mal, nicht einfach nur so lesen, sondern einfach mal sagen, ja, jetzt bleibe ich da mal eine Minute bei. Bin ich ein Friedensstifter? Mache darüber Gedanken mal. Ja, und dann weiterfahren in der Bergpredigt. Darum, wie gesagt, wir können nicht alles erwähnen. Aber wir beginnen damit, Jonathan hat das gelesen, die Verse 1 bis 12, da geht es um die Glückseligkeit, glückselig sind. Insgesamt kommt das 9-mal vor in diesem Abschnitt, so habe ich es gezählt. 9-mal das Wort glückselig sind, die dann das ein oder andere eben tun. Dabei, das fällt einem auf, geht es fast immer um demütige Verhaltensweisen, beziehungsweise um Bemühungen, zu denen wir angereizt werden. Man könnte fast sogar sagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mir fällt da gerade kein anderes Wort ein, es geht um Nachteile im menschlichen Leben. Um Nachteile. Um demütige Verhaltensweisen. Wir wissen, dass es schlussendlich keine Nachteile sind, im Gegenteil. Aber die Welt würde das so sagen. Ja, zum Beispiel geht es um Armut. Glückselig die Armen im Geist. Es geht um Trauernde. Glückselig sind die Trauern, die Leid tragen. Es geht um Hungernde nach Gerechtigkeit, die sich danach sehnen. Es geht um Barmherzigkeit. Es geht um reine Herzen. Es geht um Friedensstifter und es geht um Verfolgung. Glückselig sind die Verfolgten. Puh. Ja? Oder Schmähungen. Glückselig seid ihr, wenn man euch schmäht um meines Namens willen. Glückselig seid ihr. Der Herr stellt immer alles auf den Kopf, ne? Was lernen wir daraus? Was lernen wir aus diesen Abschnitten der Glückseligkeit? Einmal ganz verschiedene Dinge. Einmal lernen wir darauf, es ist sehr auffallend, dass wir diese Ausdrucksweise wieder in der Offenbarung vorfinden. Und zwar 7-mal. In der Offenbarung geht es ja wieder um das Reich, um das kommende Königreich. Ja, Maranatha, Jesus kommt in Herrlichkeit wieder. Und da wird die letzte Phase unserer Welt gezeigt und wie das Reich wieder verkündigt wird, durch die 144.000 und durch die zwei Zeugen und so weiter und so fort und das ewige Evangelium durch einen Engel und so, ganz anders als in unserer Zeit heute. Und da heißt es dann zum Beispiel in Offenbarung 22,14, glückselig sind, die seine Gebote tun. Sehen Sie? Das ist quasi wie der Anschluss wieder an den Evangelien. Das ist wunderbar, dass der Herr nicht seine Worte fallen lässt. Es geht weiter. Ja, und er greift auch Israel wieder auf. Und das Königreich wird eines Tages kommen. Wir leben jetzt in dieser Zwischenzeit des Gemeindezeitalters. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Also wieder so eine Art Bedingung, könnte man denken, ne? Wie in der Bergpredigt. Wir lernen weiter, dass nicht nur eine gottlose, atheistische Menschheit leidet. Wir denken immer, die müssen leiden oder unterentwickelte Länder müssen leiden. Nein, gerade auch Menschen, die Jesus lieben. Menschen, die Jesus lieben, leiden. Denken Sie mal einen Moment an Nordkorea. Fürchterlich. Wenn man da von Open Doors liest, Berichte, was da mit Christen gemacht wird, auch mit anderen, aber auch mit Christen, nur weil sie glauben. Nur deshalb. Oder in islamischen Ländern. In diktatorischen Ländern. Oder Christen, die Jesus von ganzem Herzen lieben. Und die ihm auch wirklich in Tat und Wahrheit gefolgt sind. Und sind sehr schwer krank. Ringen mit ihrem Leben und in ihrer Krankheit und in ihrer Not. Jesus, Nachfolger, leiden. Sie vielleicht auch. Nur bei ihnen heißt es, und so ist es nicht in der Welt, glückselig. Das ist schon Tragkraft, oder nicht? Du bist glückselig. Du liegst im Sterben? Glückselig. Du trauerst um einen lieben Menschen? Glückselig bist du. Wir sehen, dass Menschen glückselig gepriesen werden, die das durchmachen. Das ist in dieser Welt ja überhaupt gar nicht nachvollziehbar, oder? Ist in der Welt ja, das kann ich gar nicht verstehen. Der weltliche Geist, ja. Da heißt es, in der Welt heißt es, glückselig, wenn es dir gut geht. Ja, da kann ich ja verstehen. Was, du bist reich, du hast ein tolles Auto, nette Familie, eigenes Haus, glückselig, Mensch, hast du es gut. In unserer Gesellschaft ist Armut verschrien. Da darfst du nicht arm sein, da bist du nix. In unserer Welt, da wird Trauer verdrängt. Sanftmut wird ausgelegt als Schwäche. Reine Herzen, das ist doch kindisch. Ein reines Herz zu haben, ist doch kindisch, sei doch nicht kindisch. Wenn du heute durch die Welt willst, dann musst du auch mal lügen können und so, ja? Das sagt die Welt. Kraft ist gefragt. Stark musst du sein. Was darstellen musst du? Durchsetzungsvermögen musst du haben. Du musst dich zur Wehr setzen können. Dann bist du was. Dann bist du glückselig in dieser Welt, aber nicht bei Gott. Bei Gott bist du glückselig, wenn du leidest. Wenn du erträgst. Ich kenne tatsächlich von Personen, die sind bei einem intelligente Person, studiert, die sind bei einem Vorstellungsgespräch durchgefallen, also die haben die Anstellung nicht bekommen. Wissen Sie warum? Weil die zu nett waren. Ja. Die waren zu lieb und zu nachgiebig. Ja, Herr so und so, was würden Sie denn machen, wenn jetzt diese Situation, ja, da würde ich, dann tut uns leid, Sie sind nicht der Richtige für uns. Sie sind zu nett. Sie sind zu nachgiebig. Das ist der Geist dieser Welt. Gott misst mit anderen Maßstäben. Dann sehen wir in der Bergpredigt, ich hatte es schon angedeutet, dass es nicht oder sagen wir mal kaum um Glauben geht, um dieses Vertrauen an Jesus in dem Sinne, dass sich das in dieser vollkommenen Gnade auswächst. Schon, euer Vater im Himmel weiß, betet zu ihm, vertraut ihm, er wird euch versorgen, kommt ja alles in der Bergpredigt vor. Aber was jetzt der Einzug, um in das Reich zu kommen, geht es meistens um Bedingungen. Und wenn man das so liest und darüber mal stille wird, vielleicht ist das auch der Sinn und Zweck unter anderem der Bergpredigt, dann stellen wir nämlich fest, Mensch, ich kann ja diese Bedingungen überhaupt nicht erfüllen. Oder dreistet sich jemand unter uns, das schaffe ich doch locker. Da bin ich ja schon ein paar Jahre so. Ich bin der Sanftmütigste, den es gibt. Ja? Also mir geht es so, wenn ich jetzt diese Bergpredigt lese und auf mich einwirken soll, dann muss ich sagen, da bin ich ja kilometerweit von entfernt. Also das, und dann, was tue ich dann? Was ist dann die Folge? Dann schreie ich umso mehr nach Gnade. Und dann merke ich, zum Glück gibt es nicht nur die Bergpredigt, ja, sondern noch vieles darüber hinaus. Die Matthäus-Evangelium geht ja dann weiter. Und dann kommen nachher die Briefe, Apostelgeschichte, Briefe und so weiter und so fort. Und dann merken wir, oh Gott, was hast du uns geschenkt. Also wenn wir jetzt diese Gefangenschaftsbriefe des Paulus durchnehmen in unserer Bibelgebetsstunde, ja, die Fülle in Christus. Ihr seid schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ihr seid schon versetzt. Ja, wodurch? Weil ich so sanftmütig bin? So barmherzig? So geistig arm? Nein, weil ich Jesus habe, der am Kreuz von Golgatha das Werk für mich vollbracht hat. So geht es ja dann weiter. Aber wir müssen wissen, der Herr hält die Bergpredigt eben noch in die Gesetzeszeit hinein. Speziell mosaische Gesetz. Und da spricht er Israel an für das messianische Reich. Und das war eine Übergangszeit, ja? Machen wir uns mal Gedanken. Wenn es da heißt, selig sind die Sanftmütigen oder glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das Land erben. Merken Sie, worum es geht? Ja? Das Land erben. Es geht um das Land, Israel. Messianische Reich auf dieser Erde. Aber jetzt wenden wir das geistlich an, auf uns. Und ich frage mich, Mensch, bin ich so sanftmütig, wie der Herr das hier von mir erwartet? Bin ich nicht manchmal wirklich noch stolz? Unnachgiebig? Rechthaberisch? Ich poche auf mein Recht? Und sogar hartherzig? Mit meinem Nächsten hartherzig, vielleicht mit den Kindern, mit dem Ehepartner, hartherzig, unnachgiebig, Sturkopf, Dickkopf, Egoist, der immer alles bei den anderen sieht, aber selber meint, er steht du gut da und sich immer so darstellen will. Und Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen. Sanft. Mut zur Sanftheit. Oder selig sind die Friedensstifter. Ja. Stellen Sie sich mal vor, wir würden das machen, hätten wir Erweckung. Nur Frieden stiften. Und was tun wir manchmal? Was ist unsere Anlage so im Herzen manchmal so? Ja? Unruhestifter. Das würde passen, ne? Unruhestifter. Nein! Selig sind die Friedenstiften. Jetzt schon, hier und heute. Nicht immer das Haar in der Suppe des anderen suchen und alles ankreiden und aufpauschen. Es ist so schön, dass der Herr Jesus in der Seligpreisung hier, glückselig sind, dass er immer positiv anfängt, obwohl er eine Ermahnung hat. Ne? Er sagt nicht, ihr müsst arm sein, wehe, ihr seid nicht arm. Ja? Du musst barmherzig sein, ich gebiete dir, sei barmherzig. Ja, so von der Kanzel runter donnern. Ne? Sei mal Sanftmut, dir fehlt ja Sanftmut. Nein, er fängt positiv an und er sagt, glückselig. Und dann steckt darin schon die Ermahnung, das trifft mich. So sollten auch wir sein. Wir sollten zunächst einmal das Positive auspacken. Selig Selig sind die reinen Herzens sind. Selig sind die reinen Herzens sind. Ich glaube, da hätten wir keine Chance, oder? Hätten wir keine Chance, oder? Was ist da so manchmal im Herzen von uns? Zorn? Wut? Schlechte Gedanken? Neid? Gier? Unreinheit? Boah, was kann da alles im Herzen sein? Selig sind die reinen Herzen sind. Ja, wie der Kapitän, ne? Der hatte einen Schiffsjungen, fällt mir gerade ein, der hatte einen Schiffsjungen auf seinem Schiff und der Kapitän war Atheist. Und dann hat er den Jungen, den Gläubigen, der war Christ, den hat er immer provozieren wollen und überall hat er ihn geärgert und zur Minna gemacht vor den anderen Kameraden und eines Tages positioniert sich der Kapitän dann mit seinem Fernrohr und guckt den ganzen Horizont ab und den Himmel und dann sagt er so ganz läppisch, sagt er da, seht mal, ich gucke überall hier mit meinem dicken Fernrohr und ich sehe keinen Gott. Und dieser Junge, dieser Schiffsjunge will uns erklären, dass es einen Gott gibt. Und alle haben gelacht. Und dann sagte der Junge, der hat dann geantwortet, ja, ist kein Wunder, dass sie ihn nicht sehen, weil es steht geschrieben, selig sind, die reines Herzens sind. Wie ist das mit der Barmherzigkeit? Glückselig, die barmherzig sind, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Also man kann sich Stunden an der Glückseligkeit da, Seligpreisung, aufhalten. Stunden. Barmherzig. Auf einem Schild am Eingang eines Grundstückes zu einem Kloster. Da stand die Aufschrift: Betreten des Grundstückes strengstens verboten. Jede Zuwiderhandlung wird gerichtlich verfolgt und mit dem Höchstmaß an Strafe aufs Strengste geahndet. Unterschrieben: Die Schwestern der Barmherzigkeit. So hießen die da, die Nonnen in dem Kloster. Ja. Da gibt es Parallelen zum Alten Testament. Übrigens, wenn ich das schon mal, ich greife mal ein bisschen vor, weil ich merke schon, ich komme da nicht mehr hin. Da sagt doch der Herr Jesus, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist auch wieder so ein Hammer, ja? Ja, wie geht das denn? Ich erwarte von euch, sagt er von seinen Jüngern, dass ihr so vollkommen seid, wie der Vater im Himmel. Ja, das muss ich sagen, das geht da gar nicht. Kann doch nicht Gott gleich sein. Was ist damit gemeint? Und wenn man den Zusammenhang liest, ja, in dem das steht, da heißt es, ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben, etc., etc. Ich sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Er lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse, ja, und über Unrechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr da für einen Lohn? Ne? Also was will Jesus sagen mit dieser Vollkommenheit? Er will sagen, ihr sollt euch als Söhne eures Vaters erweisen. Ihr sollt Gott gleich sein, in seiner Gesinnung. Gott liebt seine Feinde. Gott geht seinen Feinden nach. Er sucht sie auf. Er vergibt ihnen. Er hat uns Jesus gegeben, da waren wir noch seine Feinde. Und darin sollen wir vollkommen werden. Das kann nämlich die Welt auch nicht. Die ist immer auf Rache aus. Darin sollen wir, seid vollkommen wie euer Vater im Himmel. Habt die Gesinnung, wie er sie hat. Ja, und dann ein anderer Abschnitt hier. Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wir können das mal lesen. Ihr seid, also ab Vers 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ja, das ist übrigens dann nachher mit Israel passiert, ne? 70 nach Christus. Israel sollte ja Licht auf der Erde sein. Und dann haben sie das Licht verworfen. Es sollte alles mit Salz gewürzt werden, alle Opfer im Alten Testament. Und nachher sind sie regelrecht zertreten worden, 70 nach Christus. War nichts mehr wert. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Hier geht es also auch um gute Werke. Christen sind nicht nur dazu aufgerufen, das Evangelium zu verkünden. Das ist natürlich immer das Erste und das Wichtigste. Aber parallel dazu ist es auch gut, gute Werke zu tun. Nicht nur im Mund, sondern auch in der Hand. Ich bin froh, dass wir, und ich gebe immer wieder gerne Zeugnis auch darüber, dass wir ein Internat oder eine Schule haben in Bolivien zum Beispiel. Ja, oder dass irgendwo im Osten Menschen versorgt werden mit Kleidung oder mit Lebensmitteln. Oder dass wir in Israel zum Beispiel Eben Ezer, dieses Seniorenheim, die keine Pflegestation haben. In diesem Seniorenheim befinden sich nur an Jesus gläubige Juden, altgewordene an Jesus gläubige Juden. Ist ja wunderbar, dass die eine Heimstätte haben für ihren letzten Lebensabschnitt. Und nur wenn die dann bettlägerig werden, beziehungsweise gepflegt werden müssen, da ist keine Pflegestation, dann müssen die weg. Dann müssen die in ein weltliches Pflegeheim. Und das an Jesus gläubig ist doch schade. Und da haben wir gesagt, Mensch, denen wollen wir helfen. Ja, und wir möchten, und das läuft ja alles noch auch architektonisch und so weiter und so fort, und verschiedene Bewilligungen, die da noch am Laufen sind. Und dann möchten wir versuchen, dieses Seniorenheim so umzubauen, dass auch gleich eine Pflegestation drin ist und diese Menschen wirklich bis ihren Abschied hier auf dieser Erde gepflegt werden können. Christlich betreut werden können. Salz, habt Salz bei euch. Salz ist ja, es bewahrt ja vor Verderben, nicht wahr? Salz gibt einen guten Geschmack, oder? Meine Frau sagt immer, Norbert, also da kannst du noch so guten Kuchen backen. Ja, ich sowieso nicht. Ich bin eine absolute Niete da, überhaupt im Kochen und Backen. Aber die sagt, an jedem noch so guten süßen Kuchen gehört eine Prise Salz. Wenn du kein Salz dran machst, dann schmeckt der Kuchen irgendwie fade. Merkt euch das, Frauen. Vielleicht wissen das noch manche nicht. Ja? Eine Prise Salz an guten Kuchen oder Waffeln oder irgendwelche süßen Sachen. Immer eine Prise Salz. Das gibt Geschmack. Ja? Dafür sind wir in dieser Welt. Nicht um zu meckern, wie schlimm alles ist. Nicht wahr? Der Islam. Ja, da kann man sich drüber aufregen. Also, oder jetzt unsere Merkel. Ne, darf ich? Na, ich bin ja Schweizer. Ich kann das ja machen. Ne? Ja, dem Erdogan, da liegt sie zu Füßen und so. Da will man sich aufregen. Aber nein, das sage ich mir ganz bewusst. Ich habe mich dafür entschieden. Was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe als Christ ist, meine Feinde zu lieben und selbst wenn ich verfolgt werde, und ihnen in der Liebe Jesu das Evangelium zu bringen. Das allein ist meine Aufgabe als Christ hier in dieser Welt. Und nicht tausende von Artikeln zu schreiben, wie schlimm das alles ist und wie böse und was da auf uns zukommt. Kommt ja sowieso. Gott lässt es doch zu. Gehört doch zur Endzeit. Gehört zum prophetischen Wort. Wo vergeude ich meine Kraft? Verkündige das Evangelium, lieb deine Mitmenschen, sei Salz. Und wenn du dann verfolgt wirst, ja, wir haben es doch hier, glückselig bist du. Wenn du geschmäht wirst um seines Namens willen, glückselig. Ist doch auffallend, dass der Apostel Petrus oder der Apostel Paulus, die haben auch nicht einen Satz geschrieben in der Bibel, Und auch nicht der Herr Jesus Christus. Gegenüber Rom. Wie schlimm Rom ist, dieses politische Großtier, die alle unterdrücken, die die Weltherrschaft haben. Und dann noch der Nero. Und da regiert der Nero und was schreibt der Apostel Paulus und auch der Petrus übrigens, ja, wir sind sich ja da sehr ähnlich. Die schreibt, betet für eure Regierung. Nicht immer nur schimpfen, meckern, drohen, wie schlimm alles ist. Es ist schlimm. Ich sag ja, ich stecke auch im Fleisch. Ich reg mich auch oft auf. Aber dann sage ich mir wieder, nein, Norbert, Evangelium, lieben, das verändert Menschen. Sei salzig. Sei Licht. Das Missionswerk Mitternachtsruf, möchten wir das sein? Als Gemeinde Jesu hier in unserer Zionshalle möchten wir das sein. Und wir sind so dankbar, dass Sie uns wirklich dermaßen unterstützen, dass wir hier unsere Menschen erreichen können, dass sie auf die Straße gehen, dass Traktate verteilt werden, Verteilschriften, ja, dass wir Literatur herausbringen können. Radiosendungen, worüber wir gehört haben, wofür wir das Opfer ja übrigens einwerfen heute Morgen. Ja, seid Licht. Das ist meine Aufgabe. Sei Salz. Das ist deine Aufgabe. Und da möchte ich möchte da gar nicht mehr so viele Worte jetzt verlieren, aber ich glaube, wir hören dann auch einfach auf. Wir machen dann irgendwann nächste Mal weiter. Aber ich habe da was ganz Köstliches gefunden. Ist ihm Pfarrer Dr. Theo Lehmann ein Begriff? Pfarrer Dr. Theo Lehmann, der hat auch eine ganz salzige Sprache, muss ich sagen. Aber so interessant. Und der hat ja selber auch viel durchgemacht, damals in der ehemaligen DDR. Da hat er zu dem Evangelium und der Wahrheit gestanden. Ja? Egal, wie der verfolgt wurde oder bedrängt wurde. Und der schreibt, ich lese das vor, eben vom Pfarrer Dr. Theo Lehmann. Man nehme zum Beispiel einen Eierkuchen. Das sind Eier und Mehl, die Mehrzahl. Das Salz ist die Minderheit. Mehl tütenweise, Eier dutzendweise, Salz prisenweise. Das alles ist eine Sache der Relation und Funktion. Aber kein Grund zum Größenwahn für die Mehlsäcke und Eierköpfe. Oder, ja, ich lese ja nur ihn vor, ne? Oder zu Minderwertigkeitskomplexen für die paar Salzkrümel. Eine Prise Salz genügt, um einen ganzen Klacks Mehlmumpe samt Faden Eierschleim so zu verwandeln, dass ein schmackhafter Kuchen daraus wird. Eine Prise Salz. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann heißt das, ihr seid zwar eine Minderheit, eine Prise, die man zwischen den Fingern zerreiben kann. Aber mit euch paar Salzkrümeln will ich die Welt verändern und das Leben genießenswert machen. Geschmack reinbringen. Das ist die biblische Mengenlehre, die biblische Mehrwertstheorie. Mensch, du bist wer? Du bist etwas wert. Du bist als Christ ein nützliches Glied der Gesellschaft. Jesus braucht dich, um die Weltsuppe genießbarer zu machen. Das ist seine Sprache. Ach, dass wir das lernen könnten aus der Bergpredigt. Einmal, was sie damals im Zusammenhang mit dem Messianischen Reich bedeutete. Der Berg, die Bergpredigt, das Königreich des kommenden Herrn. Das ist meine Proklamation, das ist meine Regierungserklärung, das ist meine Verfassung für mein Reich. Das wird eines Tages in dieser Welt Gültigkeit haben. Dass wir das geistlich anwenden auf uns heute, auf Gemeinde Jesu, die wir ja schon versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dass wir sagen, ja, weil ich das bin, möchte ich das ausleben. Ich möchte nicht hoch von mir denken. Ich will mir immer wieder bewusst werden, was für ein armer Krümel ich eigentlich bin. Und ich will mich auch nicht schämen zu trauern und mal Tränen zu vergießen. Anderen gegenüber auch, aber auch mir selbst gegenüber. Und ich möchte gerne sanftmütig sein und so meinen Mitmenschen begegnen und so ein Vater sein oder ein Ehemann oder ein Großvater. Ja, war ich gestern mit zwei Enkeln. Darf ich gar nicht erzählen, glaube ich. War ich gestern mit zwei Enkeln im Wald, da haben wir gegrillt. Plötzlich steht da der eine, 3 Jahre alt, steht da so: Opa, ich habe in die Hose gemacht. Ich war ganz allein, meine Frau nicht dabei. Du musst mir die Hose ausziehen und die Kacke in den Wald schmeißen. Da war das noch Durchfall. Ja. Mensch, was sagen meine Hände? Ah, geil. Und das hat gerochen. Ich sage Ihnen nur. Die andere Enkelin, die ist gerade weggerannt, als sie das sah. Oh! Ja. Noch ein bisschen Wasser gehabt, so aus der Trinkflasche. Ja, dann weiß ich, oh nee. Aber ich bin sanftmütig geblieben. Seid sanftmütig. Kann er doch nicht führen, ne? Seid barmherzig. Nicht wie die barmherzigen Schwestern. Reines Herzens. Verfolgung, Nachteile ertragen. Schmähungen ertragen. Geschmack bringen in meine Umwelt, in meinen Betrieb. Salz sein, Licht bringen in der Finsternis, die mich umgibt. Gott segne uns. Amen. Ich darf noch beten. Ja, lieber Vater, dein Wort ist so glasklar und es erwartet so viel von uns. Und es ist auch wunderbar zu wissen, dass du uns alles schon gegeben hast. In deinem Geist, in deinem Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir zur Gemeinde gehören dürfen, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass du das Werk für uns vollbracht hast. Wir loben und preisen dich, Herr. Wir danken dir für diesen Gottesdienst, der uns ja auch bei den einzelnen Punkten doch auch bewegt, Herr, in unseren Herzen, danach zu leben und auch die Werke zu bringen. Hilf mir, Herr, hilf uns. Und gib die Erkenntnis allen, Herr, dass wir dich brauchen, mehr denn je. Sonst können wir dir nicht gerecht werden, schaffen wir nicht. Aber mit dir wohl. Danke dafür. In Jesu Namen. Segne uns auch die neue Woche, dass wir das ausleben können. Amen.